Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das heutige Predigtthema lautet Meeting mit Gott, also ein Treffen mit Gott. Aber kann man Gott überhaupt treffen, ihm begegnen? Die einen sagen, das ist Quatsch, es gibt gar keinen Gott, das ist nur eine Wunschprojektion in eurer Fantasie. Die zweiten sagen, es mag ja vielleicht einen Gott geben, aber wenn, dann ist er irgendwo ganz, ganz weit weg, Lichtjahre entfernt, irgendwo in einer Galaxie. Kontaktaufnahme oder gar Meeting ausgeschlossen. Und die Dritten sagen, mit Gott, da ist eine höhere Macht im Universum gemeint, ein göttliches Prinzip, eine Urkraft, aber mit einem undefinierbaren Etwas, da kann man natürlich kein Meeting abhalten. Und dann gibt es Menschen, die glauben, dass es Gott gibt, ja, und dass man ihm auch prinzipiell begegnen kann. Aber dann spielen die Gottesbilder hinein, die wir in uns mittragen, nämlich vieles, was wir von Kindheit, Jugend an gehört haben über Gott, was uns erzählt wurde, und daraus resultieren dann so unsere Gottesvorstellungen, die Gottesbilder. Und das sind dann diese typischen Klischees. Dann stellt man sich entweder Gott vor als der Polizist, der Aufpasser, der Big Boss, der immer guckt, dass da keiner was falsch macht. Oder man hat das Bild, Gott ist wie ein Feuerwehrmann, den ruft man nur dann, wenn es brennt. Oder Gott ist der Weihnachtsmann, der soll unsere schönen Wünsche erfüllen. Oder aber Gott ist der gute Opa, total taub, irgendein alter weiser Mann mit grauem Bart, der liegt im himmlischen Liegestuhl, ist lieb und nett. Und weil er so lieb und nett ist, lässt er auch uns eigentlich alles durchgehen. Und wer solche Gottesbilder in sich trägt, der denkt natürlich dann auch, naja, diesem Gott kann ich auch irgendwie so gönnerhaft oder so kumpelhaft auf die Schulter klopfen. Oder aber, diesen Gott, den kann ich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich nicht mit ihm einverstanden bin. Und das erinnert mich an eine Geschichte, die der legendäre Jugendpfarrer, damalige Wilhelm Busch aus Essen, mehrfach erzählt hat. Viele von euch werden diese Geschichte kennen. Er hat sie in vielen Vorträgen, Predigten, auch Büchern immer wieder beschrieben. Aber es ist eine eindrückliche Geschichte. Das war schon vor dem Zweiten Weltkrieg im Ruhrgebiet. Und da war dieser Pfarrer Busch unterwegs in so einer Bergarbeitersiedlung. Und dann sieht er, dass da auf so einem Platz eine Versammlung ist von Menschen und ganz aufgeregt wird da gesprochen, diskutiert und einer hält eine Rede. Und als der Redner diesen Pfarrer Busch sieht, da sagt er, da kommt ja der Pfarrer, der soll mal hierher kommen. Und dann bahnt er sich so den Weg durch die Menge der Busch, bis er vor diesem Redner steht und dann kommt er so richtig in Fahrt. Und dann sagt er, Sie meinen doch, es gäbe einen Gott. Wenn es den gibt und ich werde ihm begegnen nach dem Tod, dann darauf freue ich mich. Denn dann werde ich auf diesen Gott zugehen. Und dann werde ich diesem Gott sagen, du hast gewusst, dass Kinder verhungern. Du hast gewusst, dass andere alles haben, du hast nichts getan. Du hast Kriege zugelassen, in denen Unschuldige leiden. Du hast zugelassen, dass die Schuldigen ihre Schäfchen ins Trockene bringen. Du hast geschwiegen zu all diesem Unrecht, zu diesem Jammer, zu dieser Bedrückung, der Ausbeutung. All das will ich diesem Gott unter die Nase reiben. Und wissen Sie, was ich dann sagen werde? Du Gott, hinweg, herunter von deinem Thron, hau ab. Und an dieser Stelle fällt ihm der Pfarrer Busch ins Wort und sagt, gut so, ich werde mit Ihnen rufen, herunter von deinem Thron, hau ab. Und dann ist der Redner völlig perplex und die Leute natürlich auch und dann meint er, er hätte sich vielleicht geirrt, es sei gar nicht der Pfarrer. Aber dann nutzt der Pfarrer Busch die Gelegenheit und sagt, sehen Sie mal, ein Gott, der sich von Ihnen so antrompeten lässt, das müsste ein lächerlicher Gott sein. Den gibt's wirklich nicht. Der existiert nur in Ihrem Kopf. Ein Gott, der sich von Ihnen zur Rechenschaft ziehen lässt. Ein Gott, vor dem Sie als Richter stehen und er ist der Anklage. Solch einen Gott gibt es nur in ganz verwirrten Köpfen. Und da kann ich nur sagen, hinweg mit diesem Gott, mit dem muss endlich Schluss gemacht werden. Der Redner sagt, aber Herr Pfarrer, Sie sind doch Pfarrer. Ja, sagt er, das bin ich und darum will ich Ihnen bezeugen. Es gibt einen Gott, einen wirklichen, lebendigen Gott. Aber den ziehe nicht Sie zur Rechenschaft, sondern der stellt uns einmal vor sein Gericht. Und da wird Ihnen das Wort in der Kehle stecken bleiben. Es gibt keinen Gott, zu dem Sie sagen können, hinweg mit dir, aber es gibt den heiligen, lebendigen Gott. Und der könnte am Ende zu dir sagen, hinweg mit dir. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, viele Menschen wünschen sich zumindest im Blick aufs eigene Leben zu einem handsamen Gott. Wobei wir ja da ein bisschen unterschiedlich sind. Im Blick auf das Böse in der Welt, da denken wir, Gott müsste mal so richtig reinhauen, mal richtig aufräumen. Aber wenn es ums eigene Leben geht, dann wünschen wir uns doch eher diesen handsamen Gott. Ein Gott, der beruhigt, ein Gott, der das Unglück fernhält, ein Gott, der Wohlstand und Erfolg schenkt, der nicht zu viel erwartet, ein Gott, der beide Augen zudrückt und dieser zähme Dame-Gott wäre ein Götze, es wäre ein Wunschbild. Aber der wahre Gott, der lebendige Gott ist anders, unbegreiflich. Und wenn wir diese Geschichten in der Bibel lesen von Gottes Begegnungen, Meeting mit Gott, dann kommen wir an die Grenzen dessen, was wir eigentlich ertragen können. Wir haben das gerade eben gehört, von diesem großen Propheten Jesaja im Alten Testament. Dieser Jesaja, der wird in einer Vision, wird er in einen Gottesdienst, in einen Tempel, in den Tempel versetzt. Und das war jetzt für ihn jetzt nichts Besonderes, Tempel und Gottesdienst, das kannte er. Aber dieser Gottesdienst nimmt eine Wendung, eine ungeahnte Wendung, nämlich statt Kirchenchor oder Kantorei oder was singen da Engelschöre. Statt Lichterglanz von Kerzen ist er geblendet von der Herrlichkeit Gottes. Statt Räucheraltar nimmt er den himmlischen Altar wahr. Und das ist so überwältigend, dass der Jesaja in Ohnmacht fällt und ihm wird schlagartig bewusst, Gott ist da, Gott ist gegenwärtig. Und zwar in seiner Hoheit und in seiner Heiligkeit. Und das ist kaum zum Aushalten. Es ist zum Davonlaufen, aber das kann er nicht. Und da kommt der Schrei, weh mir, ich vergehe. Ich bin ein Sünder, ich bin unheilig, ich kann nicht vor dem heiligen Gott bestehen. Und dann stellt sich der unvorstellbare Gott stellt sich vor. Und es ist auch wichtig, liebe Gemeinde, die Bibel redet nicht vage über Gott, sondern es wird bei Jesaja gesagt, es war in dem Jahr, als der König Usia starb, also im Jahr 736 vor Christus. Ganz präzise, wenn von der Begegnung mit Gott die Rede ist. Wenn Gott in unser Leben eintritt, dann ist das nicht irgendwas Nebulöses, sondern dann ist das etwas ganz Eindeutiges. Zu bestimmten Zeiten, an bestimmten Orten, da kommt Gott, da redet Gott mit uns und begegnet uns. Und viele könnten auch von uns berichten, sagen, ja, es war an dem und dem Tag. Da ist mir bewusst geworden, Gott ist da, Jesus ist da, er liebt mich. Es war vielleicht bei der und der Veranstaltung, bei Pro Christ oder beim Konfi-Wochenende oder bei diesem Gottesdienst, bei der Predigt oder als ich irgendwas gelesen habe in der Bibel. Mit einem Schlag wurde mir deutlich, ja, Gott ist da. Er ist der lebendige, heilige Gott. Und er will eine Antwort. Und dann habe ich geantwortet und habe gesagt, ja, ich bin da. Jesus, vergib mir meine Schuld und ich gebe dir Raum in meinem Herzen. Ich will dir folgen, nimm mein Leben in deine Hände. Und das heißt, von einem Meeting mit Gott, einem Treffen mit Gott, möchte ich heute Morgen dreierlei sagen. Das erste, ein Meeting mit Gott ist erschreckend. Wie Gott aussieht, das beschreibt der Jesaja nicht, das ist auch unmöglich. Er spricht nur von einem Saum Gottes und der Thron ist riesig groß und er erkennt, das ist der Herr des Universums. Und das Ganze, was er da so sieht, das ist so überwältigend, so großartig, so überirdisch, so machtvoll, dass der Jesaja nach Luft schnappt, dass ihm schwindelig wird, dass er meint, sogar er müsse sterben, denn er befindet sich unmittelbar in der Gegenwart des heiligen Gottes. Und er erkennt auf einmal auch, ja, so wie ich eigentlich bin, so passe ich nicht zu einem heiligen Gott. Ich bin ein Mensch mit Fehlern, ein Mensch mit Macken, mit Sünden. Ich passe nicht zu diesem heiligen Gott. Und das ist eine ganz andere Erkenntnis, als wenn manche Leute mit so einem kokettierenden Unterton sagen, wir sind alle kleine Sünderlein. Gott ist ein harmloses Wesen, dem können wir auf der Nase herumtanzen und am Ende wird er alles unter den Teppich kehren. Nee. Jesaja sagt was anderes und erlebt was anderes. Und wir müssen überlegen, Jesaja war jetzt kein Verbrecher. Jesaja war ein durch und durch frommer Mensch. Es war ein frommer Mann. Es war einer, der sich mit Gott auskannte. So wie sich viele von uns mit Gott auskennen. Wir können beten, wir haben christliche Lieder gelernt, wir haben Bibeltexte gelernt. Manche haben bis zu 13 Jahre Religionsunterricht hinter sich. Wir kennen uns mit Gott aus, theoretisch, so wie Jesaja. Aber Jesaja steht Gott nicht theoretisch, sondern persönlich auf einmal gegenüber und er sieht, Gott ist gegenwärtig, er ist wirklich da. Er sieht mich, er hat mich im Blick, er sieht mich. Und dass Gott im Gottesdienst gegenwärtig ist, das ist nicht nur so ein schönes Bild. Nicht nur eine alte liturgische Formel, wir versammeln uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nicht nur eine steile Behauptung, sondern es ist Wirklichkeit. Und angesichts dieser Erfahrung von Jesaja und auch des Versprechens von Jesus, dass Jesus sagt, wo ihr euch versammelt in meinem Namen, da bin ich bei euch. Wenn uns das klar ist, Gott ist gegenwärtig, Jesus ist da, dann ist auch klar, dass Gottesdienst keine Unterhaltungsshow ist. Das ist kein religiöser Event. Wir feiern hier keine spaßigen und hoffentlich auch keine spießigen religiösen Events. Es geht nicht um religiösen Zeitvertreib, sondern da, wo es um Begegnung mit Gott geht, Meeting mit Gott, da wird es richtig ernst. Und in der Bibel, da gibt es mehrere solche Geschichten, wo Menschen ganz unvermittelt Gott gegenüberstehen und da heißt es, weh mir, ich vergehe oder Herr, gehe weg, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist das Erste, ein Meeting mit Gott ist erschreckend. Das Zweite, ein Meeting mit Gott ist tröstlich. Jesajas Reaktion war ein Todesschrei, weh mir, ich vergehe. Aber dann erlebt er, dass Gott nicht ihm erscheint, um ihn niederzumachen, sondern Gott erscheint ihn, um ihn aufzurichten. Er will ihn nicht bestrafen, er will ihn beauftragen. Aber er muss zuvor ihn noch reinigen von seiner Schuld. Und dann werden seine Lippen mit einer glühenden Kohle vom Brandopferaltar berührt. Dort auf diesem Opferaltar wurde geopfert für die Sünden und diese glühende Kohle, das ist das Bild für die glühende Liebe, dieses verzehrende Feuer Gottes. Und es gibt kein anderes Motiv dafür, dass Gott uns vergibt, als seine glühende Liebe. Und es brennt quasi seine Schuld und seine Sünde weg, zeichenhaft. Und er bekommt die Zusage, deine Schuld wird von dir weggenommen, deine Schuld ist bezahlt. Wir haben aus gutem Grund hier in der Kirche keinen Opfertisch, wir haben einen Altar. Und aus gutem Grund steht auf diesem Altar vor allem im Zentrum das Kreuz mit Jesus. Nicht Räucheropfer, nicht glühende Kohlen, sondern das Kreuz mit Jesus. Jesus Christus, er befreit uns von unserer Schuld, er reinigt uns. Durch sein Blut wäscht er uns rein. Die Schuld, die wir nicht beseitigen können, das muss Gott bewerkstelligen. Und deswegen dürfen wir, wenn wir zu Jesus kommen, quasi bildlich unter diesem Kreuz stehen, dann dürfen wir zu Jesus sagen, Jesus, vergib mir meine Schuld. Vergib mir die Sünden meiner Lippen, die Sünden meiner Füße, die Sünden meiner Hände, die Sünde meiner Gedanken, die Sünde meines Herzens. Und jetzt ist Jesaja gereinigt von der Schuld. Und deswegen kann er in der Nähe Gottes aushalten und bleiben. Am himmlischen Gottesdienst teilnehmen und hören, was Gott sagt. Und das ist nun das Dritte. Ein Meeting mit Gott, es ist nicht nur erschreckend, es ist nicht nur tröstlich, sondern ein Meeting mit Gott hat Folgen. Jesaja war ja kein sündloser Engel, er hatte unreine Lippen, hat er selber erkannt, er hat versagt, er hat Schuld auf sich geladen. Und es wäre ja nicht verwunderlich, wenn Gott gesagt hätte, mit so einem, mit dir kann ich nichts anfangen. Wer Schuld auf sich geladen hat, wer in Gedanken, Worten, Werken gesündigt hat, der ist untauglich. Aber Gott sagt was anderes. Gott sagt, Jesaja, hier ist eine Stellenanzeige. Wen soll ich senden? Wer will mein Diener, wer will mein Bote sein? Und das ist der Knüller. Dass Gott
Auch uns, fehlerhafte, sündige Menschen, ruft in sein Team, dass er uns würdigt in seinem Dienst. Das ist was ganz Großartiges, Außergewöhnliches. Und für diesen Plan, den Gott hat, den Jesus hat mit dieser Welt, braucht er natürlich verschiedene Menschen. Nicht nur wie damals Propheten oder heute Pfarrer oder Diakone, Rallye-Lehrer, Missionare, sondern jeden Einzelnen kann er mit seinen Gaben und Fähigkeiten und Erfahrungen gebrauchen, damit wir die Liebe Gottes weitergeben, trösten, helfen, schenken, beraten, ermuntern, Zeit haben für andere. Wer will mein Bote sein? Nun war der Auftrag für Jesaja allerdings ein Auftrag mit einem riesengroßen, unteren, kleinen Text in den Anmerkungen. Nämlich, er sollte das Volk zur Umkehr rufen, dass sie sich wieder auf Gott hin orientieren. Denn die Menschen hatten sich weit von Gott entfernt. Aber der Gott sagt, Jesaja, ich sag dir schon, was passieren wird. Es wird nichts ausrichten, was du sagst. Die Leute sind taub, sie sind blind, sie haben quasi wie eine Teflonschicht in ihrem Herzen. Es wird alles abprallen. Gott sagt, verstocke das Herz, lass die Ohren taub sein, die Augen blind, dass sie nicht hören, nicht sehen, mit ihrem Herzen sich nicht bekehren. Liebe Gemeinde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, stellen Sie sich vor, wir würden Sie bitten oder dich bitten, in der Gemeinde eine Aufgabe zu übernehmen. Und dann würden wir sagen, aber du sollst es gleich wissen. Das, was du hier machst, wird überhaupt keinen positiven Effekt haben. Es wird keine positive Resonanz haben, du wirst keinen Erfolg haben, du wirst keine Anerkennung bekommen. Die Leute werden über dich lachen, sie werden dich ablehnen, sie werden dich mobben. Bei Jesaja und bei vielen anderen in der Bibel wird deutlich, Anerkennung, Applaus, Erfolg ist im Dienst nicht der entscheidende Maßstab. Und es ist auch nicht der Maßstab, ob ein Dienst von Gott autorisiert und gesegnet ist. Kann ich nicht daran ablesen, wie viel Erfolg da letztendlich rauskommt, ob das von Gott autorisiert und gesegnet ist. Sondern die Frage ist nur einzig und allein, tue ich das, was Gott von mir will? Tue ich das, was Gott will? Völlig egal, was am Ende rauskommt. Tue ich das, was Gott will? Paulus sagt einmal später im 1. Korintherbrief, dafür halte uns jedermann für Diener Christi und für Haushalter über Gottes Geheimnisse. Und jetzt fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie als treu befunden werden. Und das ist ganz wichtig. Diejenigen, die sich Gott für Gott in den Dienst nehmen lassen, das Wichtigste ist nicht, wie erfolgreich, wie umtriebig jemand ist, wie kreativ jemand ist, sondern die Frage ist, bist du treu? Treu, bist du treu in dem Dienst, in den Gott, an dem Platz, wo dich Gott gerufen hast, für deine Aufgabe. Bist du treu, im Kleinen wie im Großen, bist du treu? Wir haben keinen Garantieschein, dass durch das, was wir tun, auch im Reich Gottes, in der Gemeinde für Gott, auch das, was wir verkündigen von der Bibel, wir haben keine Garantie, dass deswegen die Leute in Scharen kommen, dass die Klicks im Livestream explodieren. Eine biblische Verkündigung des Evangeliums hat zwar eine Wirkung, so wie auch damals bei Jesaja, aber diese Wirkung kann unterschiedlich ausfallen. Die einen rüttelt es auf. Und die einen machen einen kleinen oder einen großen Schritt hin auf Gott, hin auf Jesus. Und die anderen hören, erleben genau das Gleiche und sie gehen einen kleinen oder großen Schritt weiter weg von Gott. Sie stumpfen weiter ab. Und deswegen ist auch ein Gottesdienstbesuch kein harmloses Unterfangen. Wenn man in den Gottesdienst geht, dann geht man nachher raus und man ist entweder ein kleines bisschen oder ein großes Stück Gott näher, oder man ist ein kleines Stück oder großes Stück Gott weiter weg. Man geht nicht genauso raus, wie man kommt. Und doch dürfen wir mit der Zusage von Gott rechnen, die auch der Jesaja bekommen hat. Wenn die auch ganz am Ende nur so in einem kleinen Halbsatz noch steht. Aber am Ende heißt es, Der gefällte Baum, der Stumpf, dort wird es neue Triebe geben. Es wird was Neues wachsen. Und so ist es denn auch gekommen. So ist genau bei Jesaja gekommen. Das heißt, die Mehrheit des Volkes in Israel damals, sie haben abgelehnt, sie haben nicht gehört, was Jesaja gesagt hat. Sie haben gesagt, kannst erzählen, was du willst. Gott ist gut und Gott ist lieb und Gott macht nichts Böses und Gott schaut durch die Finger und so weiter. Und dann haben sie erlebt, wie das Gericht Gottes kam und wie sie alle in die Verbannung weggeführt wurden, wie Jerusalem platt gemacht wurde, der Tempel zerstört, die Mauer niedergerissen und sie sind in der Fremde. Alles genauso gekommen. Aber dann, aus dem Baumstumpf des abgehauenen Gottesvolkes, spross dann ein kleiner Zweig, ein Reislein, ein Ros ist entsprungen. Weihnachtslied, nämlich Jesus Christus, kommt dann ganz am Ende, der Davidsohn, der Gottessohn. Und dieser Zweig, der wuchs dann heran zu einem mächtigen Baum eines neuen Gottesvolkes zur weltweiten Christenheit. Und deswegen wollen auch wir nicht resignieren, auch wenn es uns manchmal vielleicht ähnlich geht wie dem Jesaja. Es ist so, auch bei uns, bei vielen dringt das Wort Gottes nicht durch. Viele sind so beschäftigt mit ihrem Beruf, mit ihren Hobbys, mit Familie, Freizeit, mit ihren Sorgen ums Auskommen und Fortkommen, dass sie sagen, ich habe keine Zeit für Gott. Aber wir lassen den Mut nicht sinken. Wir lassen den Mut nicht sinken, auch wenn die Kirchen verhältnismäßig leer sind und wenn die Menschen wenig nach Gott fragen. Denn es gibt auch heute den Rest. Das heißt, es gibt auch heute die Menschen, die nach Gott hungern, die nach Gott fragen, die dürsten, die sagen, ich brauche eine Besserung in meinem Leben, ich brauche Gottes Trost, ich brauche Gottes Hilfe. Und das hält Jesus für all die bereit, die ihr Herz öffnen. Und wir dürfen die Boten sein. Und deswegen wollen wir unseren Dienst tun. Wir wollen von Jesus weitersagen, zu ihm einladen, uns nicht irre machen lassen. Weder durch Gleichgültigkeit noch durch abschätzige Kommentare, sondern wir sollen denken an die glühende Kohle. Wir sollen rechnen mit der unbegreiflichen, großen, glühenden, vergebenen Liebe Gottes. Rechnen damit, dass auch heute Menschen Gott begegnen, Menschen Jesus begegnen. Und zwar in dieser dreifachen Weise, dass ein Treffen mit Gott erschreckend sein kann, dass es aber auch tröstlich ist und dass es folgenreich ist. Hier bin ich, sende mich. Und alle hier bin ich Sager sagen Amen. Und nun singen wir mit dem Musikteam.